Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 42.14. Heute Abend wieder in der kuscheligen Zweierrunde. Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend und am anderen Ende der kuscheligen Leitung befindet sich der Martin.
Herzlichen Dank, Tobi. Ja, wir haben doch einiges an Themen zusammengefunden heute.
Ja, ich glaub, es ist doch sehr umfangreich. Mal gucken, ob wir das überhaupt alles in unseren Sendeplan unterbekommen.
Wir sind ja flexibel und mal schauen, was da alles mit reinfleucht und kommt. Genau.
Wir sind ja nicht im Radio.
Das sowieso, genau. Auch wenn es über radio.de gestreamt wird. Mhm. Aber ja, wir haben zum einen Feedback, unsere beliebten Nachträge, ein ganz wichtiger Nachtrag. Beim letzten Mal habe ich ja kurz erklärt, weshalb, dass wir einen Unterbruch hatten bei uns auf dem Server bezüglich Hostpoint mit der Domainportierung von Switch zu Hostpoint zum Hoster. Und da habe ich mich ganz vergessen, da habe ich eben Schneiden bemerkt, ganz, ganz stark zu bedanken, für dass sie an einem Feiertag war ja das, wo es passiert ist, also an einem Sonntag, hochoffiziellen, sogar dem Schweizer Nationaltag oder Feiertag besser gesagt, so schnell reagierend haben und das Ganze dann doch wieder in die richtige Bahn geleitet haben. Vielen herzlichen Dank.
Das ist ja bei einem Internet-Provider nicht unbedingt selbstverständlich, dass die auch am Feiertag besetzt sind. Kommt natürlich auf die Größe an, aber wenn man bei so einem kleineren Provider ist oder beim kleineren Hoster, ist es nicht unbedingt immer der Fall, dass da auch die Technik durchgehend auch an Feiertagen besetzt ist.
Genau, deshalb wollte ich das nochmals erwähnen. Mhm. Wirklich tolles Team. Grüße an der Stelle an Tom und auch an Jesse natürlich, die da für uns da war. Dann haben wir Feedback bekommen vom Thorsten. Es gab ja dann kurz nach unserer Sendung die Gadget-Folge, welche wir rausgehauen haben. Und auf die hat er sich gefreut. Ich nehme an, in der Zwischenzeit hat er es gehört. Und da er mir auch noch einen Tipp gegeben hat zum Thema Android-Launcher, nämlich den Nova-Launcher besser gesagt, gehe ich davon aus, dass er ziemlich neugierig war auf dieses eine Gadget, was wir da promotet haben.
Was hatten wir da im Android-Bereich? Ach ja, okay.
Für den Chromecast.
Ach so, ja, okay. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ist zu viel Content.
Too much Content. Ja, ja. Ach, schlimm. Geek Talk 41.14 für diejenigen, die es noch nicht nachgehört haben, auf jeden Fall. Dann gab es ein weiteres Feedback vom Thomas. Er meinte, dass er die Erfahrungen von dir, unter anderem Tobi, vor allem auch, wo du ja gesagt hast, du hast einige Leute, die den Chromecast sich gekauft haben und dann irgendwie wieder, ja, so verstaubt in der Ecke liegen lassen haben. Mhm. Und die Erfahrung hat er auch gemacht. Er hat sich vor circa einem Jahr eine Apple TV für 77 Euro geknallt und ja, Familie ist begeistert, DVD-Player wurde geschrottet und ja, Filme werden nun gekauft oder gemietet via Streaming.
Okay, schön, dass sich ein Hörer die gleiche Erfahrung gemacht hat wie ich. Das freut mich. Ich dachte, ich bin jetzt der Einzelfall, der mit dem Chromecast auf die Nase gefallen ist.
Scheint doch nicht so. Haben wir auch über Twitter noch einiges Feedback bekommen, dass das eben doch nicht ganz so ist.
Genau. Gut, dann freue ich mich darüber. Also nicht, dass die auf die Nase gefallen sind, aber dass ich nicht der Einzige bin, der damit Probleme hat oder hatte.
Der Thomas hat dann noch einen zweiten Kommentar hinterlassen, hatte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Mitleid mit dir, Tobi, weil du hast ja letztes Mal gesagt, dass noch kein Feedback gekommen ist bezüglich dem Hörertreff. Da ist mittlerweile einiges eingetrudelt, durchwegs positiv, auch von seiner Seite her. Eigentlich ist er ein zeitversetzter Hörer, also hört Podcasts dann, wenn er Zeit und Lust hat, wie man es ja eben macht, wenn es nicht Radio ist. Und ja, er würde sich über sowas freuen und würde es auch schauen, dass er sich es einrichten könnte.
Das klingt gut. Wenigstens einer, der so schon mal reges Interesse bekundet hat.
Waren dann über Twitter DM und per Mail noch zwei, drei andere. Mhm. Also ist nicht der einzige von dem her. Und diejenigen, die uns sowieso immer wieder live verfolgen, ich denke, die werden dann sowieso mit dabei sein, weil wir machen es ja an einem Mittwoch, sprich an einem regulären News-Folgen live Podcast-Abend.
Dann sollten wir uns mal nähere Gedanken machen, wann wir das ins Auge fassen. Vielleicht sollten wir das mal nach der Sendung offline besprechen.
Ja, ich würde, machen wir nach der Sendung, genau. Okay. Weil nächste Zeit ist ein bisschen eng, aber irgendwie kriegen wir das hin. Mhm. definitiv. Also ihr werdet es erfahren. Und sonst, wie immer, auf www.geektalk.ch/live, da stehen die ganzen Daten und so weiter drin und der Kalender zum Abonnieren. Dann habe ich mich sehr gefreut. Der Achim und ich haben ja eine Sonderfolge oder eine Interviewfolge, besser gesagt, aufgenommen zum Thema Dyson. Übrigens so ein kleiner Leak. Gestern haben wir die zweite Folge dazu aufgenommen. Wird je nach Wetter am Wochenende online kommen?
Je nach Wetter. Also du meinst, wenn das Wetter schlecht ist, dann kommt sie online. Wenn das Wetter gut ist, dann nicht.
Genau umgekehrt. Und hat auch einen Grund. Seht ihr dann,
okay,
weshalb.
Okay, okay.
Genau.
Mach es wieder spannend. Eieiei.
Ja, man muss. Hat ja das letzte Mal auch funktioniert mit der Gadget-Folge, weil es war nicht nur der Thomas, der sich da ein bisschen angefixt fühlte. Da haben wir von einigen Leuten das Feedback bekommen, dass sie sich auf die Folge freuen.
Gut, im Moment können wir nichts teasern. Wir haben nämlich noch keine Backup-Folge keine Gadget-Folge aufgenommen. Aber das könnten wir demnächst auch mal wieder in Angriff nehmen.
Das werden wir bald wieder in Angriff nehmen, Tobi.
Ja.
Genau. Worauf wollte ich hinaus? Genau, in dieser Dyson-Folge hatten wir es von den Airblade-Geschichten. Wir haben da von den IC Phases, also die genaue Geschichte werden wir dann eben in dieser Folge erzählen. Und da hat uns ein Hörer, der Omar Suarez, ich hoffe, habe den Namen wieder richtig ausgesprochen, auch ein Bild zugeschickt via Twitter, wo er so ein Airblade bedient oder ihm die Finger reinhält oder die ganzen Hände, besser gesagt. Da haben wir uns sehr darüber gefreut.
Okay.
Ist übrigens auch bei Dyson sehr gut angekommen, diese Aktion.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Dann haben wir über Google Plus ein Feedback erhalten,
Tobi. Eieiei, Google Plus, die Geisterstadt lebt.
Ja, was haben wir da? 155 Fans, sagt man da Fans? Plus Einser?
Keine Ahnung, was man da sagt. Bisschen weit eingekreist.
Genau, kreisende Leute. Und da hat sich der Mad Spike gemeldet zu meiner Frage im letzten Podcast zu einem Android-Launcher-Tipp. Ich habe mir den gleich über den Play Store auf all meinen Android-Devices installiert, habe ihn aber noch nicht genauer angeschaut. Er meinte aber, der würde mir als iOS-Nutzer gefallen.
Das kann man jetzt natürlich zweideutig sehen, okay, mit dem Nebensatz des iOS-Nutzers. Okay.
Ja, ist ein bisschen anlehnend in die Richtung. Ich bin echt gespannt, werde das ausprobieren und dann auch hier Feedback dazu geben. Ich habe da einige Tipps bekommen. So die meisten gingen in Richtung Nova Launcher, eben dem, ja, wie soll man das beschreiben? Ist fast pures Android, oder?
Ja, so in die Richtung. Es nähert sich dem sehr an, ja. Und diesen Nova Launcher bekommt man auch fast von jedem empfohlen. Also das scheint in Anführungsstrichen so der Quasi-Standard zu sein, weil jeden, den man fragt nach einem Launcher, ja, nimm den Nova Launcher. Ja, ich benutze keinen anderen als serienmäßig mit inbegriffen bei den Handys und Smartphones, um dementsprechend auch die so testen zu können, wie sie beim Hersteller vom Band purzeln. Da modifiziere ich so nicht viel. Sonst erzähle ich nachher irgendwas anderes Falsches, was so nicht da ist. Also deswegen versuche ich die Dinger so Natur zu lassen.
Mache ich während der Testzeit auch. Nachher gleiche ich die Dinger an, weil... Ja.
Und heute habe ich das erste Mal ein Xiaomi-Telefon in der Hand gehabt. Da dachte ich, hups, das sieht ja nun wirklich aus wie ein iOS-Gerät. Also die Oberfläche der Skin, da dachte ich, hei, das war ja schon sehr interessant, was ich da gesehen habe.
Geht wahrscheinlich in die Richtung eben wie der Tipp vom Mad Spike. Bin mal gespannt. Doch. In dem Sinn, vielen Dank für die ganzen Feedbacks, für die Kommentare und auch die ganzen Tweets und so weiter, die jetzt vielleicht untergegangen sind. Ich habe gerade gesehen, der Nachtzug hat noch einen Tweet hinterlassen im Chat. Du hast ja vorher erwähnt, Tobi, der Reidinger hat ja jetzt auch parallel um 19 Uhr seine Aufnahme gestartet.
Ja.
Die haben das geschickter gemacht als wir.
Wie?
Ich pause das mal in den Chat rein. Die haben eine Frau als Bild mit reingenommen.
Fies. Ja, gut. Ich meine, wir hatten ja auch mal eine Frau als Podcasterin dabei. Also das war ja auch mal zu unseren Hochzeiten.
Stimmt, die nackte Nadine.
Beim Ratinger sind die ja immer nur imaginär. Ne?
Nicht ganz. Sie hatten auch schon das eine oder andere Mal eine Frau mit dabei.
Ja, aber seine Chantal ist imaginär.
Die ist imaginär, genau. Oder besteht aus Hardware, kalter zumindest.
So sieht's aus, aber gut.
Genau, weiter zurück ins Thema. sprich Nachträge sind durch, gehen wir doch zu den Hauptthemen. Und da haben wir ein paar Kurzmitteilungen. Ich wurde gerade vorher noch vom Redemit-Team aufmerksam gemacht. Mumble, darüber, wo wir streamen, hat ein Update bekommen in den letzten Tagen. Das sollte man dringend updaten. 1.2.8 wäre die aktuellste. Ist irgendeine OpenSSL-Geschichte, die da vor allem, also ein Security-Fix, der da reingehauen wurde. Mhm. Also unbedingt updaten. Dann haben wir noch ein weiteres Kurzthema. Yahoo und Google arbeiten an einer Anti-NSA-E-Mail.
Ui, wer es glaubt?
Das klingt doch super. Es heißt in Zukunft, Yahoo will das Ganze irgendwann im Herbst lancieren. Google startet irgendwann im Jahr 2015 mit dem System. Der große Unterschied, und ja, darf jeder selber entscheiden, ist, Yahoo geht so weit, dass sogar Yahoo selber nicht mitlesen kann. Google sagt dazu nichts.
Okay. Ich glaube grundsätzlich dem ganzen Aussagen von Unternehmen, die direkt aus den Staaten kommen, solchen Aussagen nichts mehr. Oder da würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen, dass beide Unternehmen wirklich keinen Zugriff auf die E-Mails haben. Das bezweifle ich stark. Das Vertrauen ist auf null.
Das haben Sie ziemlich untergraben. Auch wenn, wie Sie ja gesagt haben, das Ganze nicht bewusst geschehen ist. Und ja, ja, aber eben. Schade. Müssen wir doch, wie heißt das bei euch, Webmail?
Ach oh, komm, jetzt. Das Fass lassen wir lieber zu, sonst. Ja, ja.
Ja, ein bisschen Witz muss auch sein.
Ja, ja, ist klar.
Du verstehst ja die Ironie.
Ja, ich verstehe das schon. Ich hoffe auch die Hörerschaft.
Genau, also nicht, dass ihr jetzt euch genötigt fühlt, bei Webmail, Web-Dingsbums da ein Konto zu eröffnen. Da gibt es schon andere Geschichten. Definitiv. Dann haben wir noch ein weiteres Thema. Ich habe es heute kurz über den Blog rausgehauen. Ich werde immer wieder gefragt, mit was für Bildersoftware man auf dem Mac arbeiten kann. Und da empfehle ich, wie du, nehme ich an, auch Tobi, meistens die, zumindest wer sich kein Photoshop leisten kann oder will, die Pixelmator-App.
Also ich mache alles mit Pixelmator. Das ist im Endeffekt für das, was ich mache mit den Bildern oder für das, was ich machen muss mit den Bildern, vollkommen ausreichend. Und ja, die ist günstig, die ist leistungsstark, die ist nativ angepasst auf den Mac und ja.
Sieht auch noch gut aus.
Sieht noch gut aus und funktioniert auch stabil und hervorragend und sehr performant.
Genau. Für Leute, die das ganze Plattform unabhängig haben möchten, heißt es auch auf dem Windows oder auf dem Linux nutzen möchten und da immer das Gleiche haben, da empfehle ich immer wieder die GIMP-Software. Die ist halt einfach frei und dementsprechend, ja, optisch nicht ganz so.
Die läuft aber auch nach meinen Erfahrungen nicht so stabil auf dem Mac, weil es halt nicht eine native Mac-Software ist, sondern wie gesagt angepasst worden ist und plattformübergreifend ist.
Das hat ein bisschen was. Ich habe sie nie allzu stark genutzt. Was der große Vorteil von GIMP ist, da gibt es ganz viele YouTube-Videos. Wenn man irgendwas nicht weiß, wie man es machen will, gibt es wie zu Photoshop sehr, sehr viel Videomaterial, wo man das Ganze dann bedienen kann.
Das ist richtig. Und dadurch, dass es halt plattformübergreifend ist, können natürlich die Videos für alle Plattformen funktionieren. Oder die Bedienung ist gleich. Also ob ich es auf dem Mac mache oder auf dem Windows-PC, die Bedienung ist, sagen wir mal, zu 98% identisch.
Passt sie genau überein.
Genau.
Und der große Vorteil ist natürlich auch, das ist kostenlos. Wobei zu Pixelmator, da gibt es auch immer wieder Aktionen. Und so teuer ist sie nicht mehr. Die war mal, ich glaube, bei 70 Franken, Euro, Dollar. Also recht, also nicht hoch, aber für so eine App aus einem App Store doch ein bisschen höher.
Ich glaube, die ist jetzt im Moment bei 30 Euro.
Eben, die ist recht runtergekommen.
Ja, ja, und wenn sie mal auf dem Sale ist, dann kriegt man sie auch schon für 14. Also ich habe sie letztens gesehen, da war ein Sale, da war sie für 14. Aber ich gucke jetzt mal live in den Store und sie liegt im Moment bei 26,99 Euro Pixelmator.
Also da kann man nicht sagen, genialer Preis für eine super Software.
Ja, und da gibt es zum Beispiel, wo du nämlich gerade bei Pixelmator bist, hier gibt es ein Tutorial, Learn Pixelmator 3. Das kostet, das gibt es auch im Mac App Store, 5,49 Euro und das ist dementsprechend, ich sehe das hier noch gerade, weil es bei den Suchergebnissen rausgepurzelt ist.
Mhm. Guter Tipp, Pixelmator selber, also auf pixelmator.com Com, glaube ich, hat selber einiges an Tutorials, Videos ja, damit.
Das ist eine spezielle Tutorial-App. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, ob die gut ist oder schlecht. Die ist mir nur gerade bei den Suchergebnissen rausgepurzelt, wo du eben sagtest halt, dass es bei GIMP viele YouTube-Videos gibt. Das mag auch so sein, aber Pixelmator, denke ich, ist auch recht verbreitet. Und ich habe da auch schon eine Menge YouTube-Videos gesehen mit Anleitungen zu Pixelmator.
Genau, da ist einiges vorhanden. Ja. Genau. Jo. Aber weshalb ich auf das Thema gekommen bin,
ja.
Ich habe heute eine Software verblockt von One Software. Die Software nennt sich Perfect Effects 8, ist ein einzelnes Modul von der ganzen Bildbearbeitung Suite, aber die gibt es statt für 89 aktuell kostenlos. Und das Tolle an der Software ist, die gibt es für Mac und für Windows. Also du bekommst da, wenn du dich, deine Daten musst du hinterlassen, aber nachher bekommst du Lizenz für Mac und für Windows.
Okay.
Und das kann, da hat hunderte von Effekten drin, also da kann man ganz viel, wer so mit Effekten arbeiten möchte, sehr viel machen mit seinen Bildern. Mhm. Und ja, da kostenlos dachte ich, mache ich kurz einen Hinweis, weil ja, so kann man es ausprobieren. Wenn es dann was ist, kann man sich dann immer noch die anderen Module dazu shoppen.
Genau.
Dann haben wir noch eine Kurzmeldung. Und ja, das betrifft unseren Live-Mit-Podcaster da im anderen Kanal. Den Dreidinger. Amazon hebt den Mindestbestellwert an, Tobi.
Ja, der Mindestbestellwert ist jetzt bei Nicht-Prime-Kunden 29 Euro. Das erklärt natürlich auch, warum unsere letzten Wunschlisten nicht so ankamen. Das ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber ich glaube, das gilt erst seit heute, ne? Oder seit gestern.
Das ist heute, gestern so etwas in dem Stil. Also seit dieser Woche, glaube ich, ist das Ganze rausgekommen. Sie haben es von 20 auf 29 Euro erhoben.
Okay, ja. Dann können wir uns das Projekt Wunschliste von der Backe putzen.
Ist natürlich tragisch. Jetzt, wo die Hörer die Wunschliste entdeckt haben, gehen sie mit den Mindestbestellwerten hoch.
Ja, das hat so gut funktioniert und jetzt ist das so ruhig.
Die bei Amazon hören uns.
Ja, die hören uns bestimmt. Unser Podcast bei Amazon, ja.
Sicherlich, ja. Genau. Die Kleinthemen haben wir durch. Tobi, du hast ein Video mitgebracht.
Ich habe ein Video mitgebracht, ja. Das ist wahr. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da sind wir. Dann fangen wir doch mal an. Ja, viele wissen und ja bestimmt, dass ich so ein kleiner Schreibtischfetischist bin und ich gerne mir mal andere Schreibtische von anderen Geeks und Nerds anschaue, wie die sich so eingerichtet haben, um sich Inspiration zu holen, um zu schauen, wie die so das ein oder andere Problem gelöst haben, sei es Kabelmanagement oder sei es Beleuchtung oder sei es generell die Einrichtung des Büros. Und da bin ich auf ein sehr prominentes Video gestoßen. Der Linus Torvalds, Mitbegründer des Linux-Kernels sozusagen oder Mitentwickler von Linux
Der Vater.
Der Vater, ja, der Mitvater sozusagen. Also da waren ja noch ein paar andere dran beteiligt. Aber sage ich mal, der Urguru von Linux, der immer noch aktiv ist und immer noch dementsprechend eine ganz, ganz große Rolle in der Szene spielt, der hat mal einem Kamerateam, das sich so spezialisiert hat, so ein paar Schreibtischtouren zu machen von auch durchaus prominenten IT-Leuten, Einblicke in seinen Keller, ob es jetzt ein Keller war, weiß ich gar nicht, sah auf den ersten Blick aus dem Keller, aber sagen wir mal Einblicke in sein Homeoffice gewährt und er hat da so sein Reich präsentiert. Ja, die linke Seite vom Büro sah doch sehr unaufgeräumt aus. Da lag wirklich viel Mist rum. Und er sagt auch, ja, hier liegen noch 15 Festplatten, wo ich gar nicht weiß, was auf den Festplatten drauf ist. Und die liegen ja schon seit 95 rum. Und er erzählt da so ein bisschen über sein Datenmessitum. Er müsste die mal aufräumen oder alle kaputt schmeißen. Also er hat da so ein bisschen über seine Daten geredet. Dann hat er noch weiter links einen 3D-Drucker stehen. Das findet er ja wohl im Moment in totalen heißen Scheiß, also da war ganz von begeistert von der 3D-Drucktechnik, kam mir auch ganz neu rüber, dass er sich da so für interessiert.
Für die Kinder vor allem ja auch.
Ja, genau. Und dann auf der rechten Seite, das war für mich so das Interessanteste, da stand eine Laufbandkonstruktion Und auf dem Laufband, es war ein klassisches Laufband, aber vor dem Laufband war dann so eine Art erhöhter Schreibtisch, ein erhöhtes Pult gebaut. Und da war dann sein Monitor, sein Nebenarbeitsplatz. Und an diesem Arbeitsplatz oder vor diesem Arbeitsplatz läuft er dann quasi auf seinem Laufband, um so ein bisschen abzunehmen oder seine Figur nicht zu behalten oder sagen wir mal nicht noch mehr zuzunehmen, weil auf dem Video sieht man auch, er hat also doch in den letzten Jahren schon ein bisschen an Kilos zugelegt, und um das wohl nicht ausufern zu lassen, hat er sich da ein Laufband hingestellt und er erledigt halt viele Dinge auf dem Laufband vor seinem Rechner. Fand ich eine ganz lustige Geschichte. Und in einer normalen Geschwindigkeit, meinte er, kann man auch einigermaßen arbeiten, wenn man da nicht extrem drauf rumläuft auf dem ganzen Laufband.
Muss natürlich keinen Sprint hinlegen, sonst geht das nicht ganz. Hat er gesagt, dass das zum Thema Abnehmen ist, also weil er abnehmen möchte, ist es?
Das habe ich jetzt nicht rausgehört, darum ging es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich denke mal, dass er nicht noch mehr zunehmen will, indem ich mal die Grenzen. Weil wenn man frühere Bilder von ihm kennt und frühere Videos auch von ihm kennt, da hat er sich natürlich drastisch verändert. Ich habe mich sehr erschrocken, wo ich das Video gesehen habe.
Er wurde vom Nerd zum Papa.
Ja. Und wenn man sich halt nicht so bewegt, dann kommt halt das dabei raus. Und deswegen passte das auch ganz mit dem Laufband dazu. Also es ist ein sehr empfehlenswertes Video. Und dann habe ich mir mal die Arbeit gemacht und mich mal im Netz umgeschaut. Dieses Laufband ist halt auch keine Eigenkonstruktion, sondern dieses Laufband, wie es dort steht, das gibt es auch ganz offiziell zu kaufen. Das ist ein fertiges Konzept. Diesen Webshop verlinken wir auch in den Shownotes. Das nennt sich Workstation und gibt es in ganz verschiedenen Variationen und Geschmacksrichtungen sozusagen. Das scheint wohl ein mehr oder weniger etabliertes Produkt zu sein. Ist so völlig an mir vorbeigegangen, das Ganze.
Ich musste schmunzeln, als du das Thema heute reinkopiert hast. Da war ja noch nicht der Link in den Store mit drin, sondern einfach das Video. Weil ich habe ja Unfall und gehe fleißig zum Arzt. Und da habe ich auch gewisse Therapien, die ich machen darf. Mhm. Und eine davon ist, ich stehe jeweils auf so einem Schreibtisch mit eben diesem Laufband unten dran und löse gewisse Aufgaben. Also das ist nicht nur in dem Sinn zum Abnehmen praktisch, sondern auch um die Konzentration zu fördern und solche Geschichten. Mhm. Ich kann es jetzt nicht ganz genau erklären, aber da steckt einiges mehr dahinter, weil du hast ja da auch noch so einen Clip, den du an den Finger machst, damit die Blutwerte, nicht Blutwerte, die Herzwerte überprüft werden und so weiter.
Ja.
Da musst du im gewissen Level bleiben und gleichzeitig eben, jetzt zumindest in der Therapie, musst du da Aufgaben lösen, darfst da nicht über und unter den Wert kommen und solche Geschichten. Also es ist auch aus dem therapeutischen Bereich.
Okay. Diese Beispielbilder, die bei dem Shop dabei sind, das sind alles rein businessmäßige Beispiele. Also das ist so eine Büroumgebung und wo dann halt so ein bisschen Ausgleich geschaffen werden soll, ein bisschen Bewegung geschaffen werden soll und wo der geknechtete Büroangestellte natürlich dann noch weiterarbeiten muss. Er muss laufen und er muss noch weiterarbeiten.
Auch nicht schlecht. Einer muss ja den Strom machen, dass die anderen am Rechner arbeiten können.
Ja. Okay, so kann man es auch sehen. Hoffen wir nur, dass wir einen stromsparenden PC haben, der nicht so viel schluckt.
Doch, also wie du gesagt hast, bei den Bildern, den erwähnten, ist schon ein bisschen speziell, weil das ist jeweils in Großraumbüros. Das stelle ich mir dann schon ein bisschen spezieller vor.
Ja, sowas habe ich auch noch nirgends gesehen und ich war schon in sehr vielen Büros, jeglicher Couleur, von Kleinbüro bis Großraumbüro, von kleinem, in Anführungsstrichen, altmodischen Unternehmen bis hypermodernes Unternehmen, aber sowas habe ich noch nie live gesehen. Liegt wahrscheinlich auch am Anschaffungswiderstand des ganzen Gestells sozusagen. Das kostet so pummelige 4.200 Dollar, so Pi mal Daumen.
4.500
Dollar ist natürlich schon mal ein recht hoher Anschaffungswiderstand.
So im Privaten schon weniger, ja.
No, also.
Ist auch der Grund, weshalb dass ich die Therapie nicht zu Hause mache, weil doch.
Aber gut, halt ordentliche Laufbahntechnik kostet dementsprechend auch Geld. Da
definitiv,
gibt es natürlich auch verschiedene Qualitäten und Ausführungen, ja.
Ja, und in dem Sinne möchte ich gerne eine Folge, die wir vor langem aufgezeichnet haben, genauer gesagt im 2013, mhm, ist ja schon, nee, nur ein Jahr her, aber doch lang ist es her. Du hast ja gesagt, von wegen, schau es gerne über die Schreibtischfremder. Da haben wir eine Sonderfolge, die Schreibtischtäter, Geek Talk 1913.
Ja, stimmt, ja, ja. Okay, die müssten wir, glaube ich, mal wieder aktualisieren. Da hat sich bei mir wieder eine Menge getan.
Da können wir ganz viel machen.
Ja, das ist ja ein Prozess bei mir und leider oder zum Glück kein Zustand. Der Schreibtisch ist immer in Konvergenz.
In Bewegung.
Immer in Konvergenz.
Aber du hast uns noch ein zweites Video mitgebracht, Tobi.
Heute versuchen wir so ein paar Videos hier unterzubringen, glaube ich, ja.
Schaut ganz so aus, ja.
Ja, aber das Video ist jetzt nicht, steht nicht so in einem, sagen wir mal, fröhlichen Kontext, sondern eher schwingt auch ein bisschen Traurigkeit mit sich.
Wehmut.
Ja, ein ganz großer Schauspieler ist von uns gegangen. So mein Held der Jugend, besonders in bestimmten Serien, die ja damals so in meiner Jugendzeit im Fernsehen liefen. Morg von Ork zum Beispiel war so sein Durchbruch auch in Deutschland. Einer der wenigen großartigen Schauspieler, die auch ernsthafte Rollen spielen konnten und auch traurigere und auch lustige Rollen spielen konnten. Robin Williams ist ja verstorben. Und zu dem Thema möchten wir nochmal ein Video verlinken, wo er sich zum Thema Siri geäußert hat, was ja so ein bisschen im Geek-Kontext steht. Und sehr interessantes Video packen wir in die Shownotes.
Genau, für die Live-Zuhörer, sie ist im Chat und im Mumble-Chat mit drin, wie die ganzen anderen Links vorher auch schon.
Die sollen jetzt nicht ein Video gucken, die sollen uns zuhören.
Ach, das sind Multitasking, die können das. Mhm. Multitasking. Zum Beispiel der Nachtzug, der ist parallel bei beiden, zumindest im Chat drin.
Ja, okay. Dann Glückwunsch dafür, dass er das kann.
Aber gehen wir zum nächsten Thema. Es war zu Beginn der Woche, glaube ich, war es Ende letzter Woche. Es war zumindest vor ein paar Tagen, hat Microsoft etwas Neues verlauten lassen. Am 8. August, sehe ich gerade, haben wir das gepostet. Die Xbox bekommt ein Zubehörteil, das der TV-Tuner. Ist der Tobi weg?
Jetzt bin ich weg, das kann aber nicht sein.
Doch, er spricht.
Ich spreche, ich habe dir nur zugehört. Ja. Die Xbox bekommt ein Zubehörteil, hast du gesagt, dass er dementsprechend TV-Programme empfangen kann.
Genau, das Problem ist ja, dass die ganze, die Xbox One ist ja nicht nur eine Gaming-Konsole, wie das die PlayStation ist, sondern da ist noch ganz viel Multimedia mit drin. Da kann man sagen, Xbox, ich will jetzt Fernsehen schauen oder ich will doch wieder gamen oder ich will Fernsehen schauen und skypen rechts oder ich will gamen und skypen links und solche Geschichten. Ganz geniale Konsole, aber was nicht geht, ist bei uns in Europa das Ganze zu nutzen, die Fernsehfunktion. Und dazu haben sie jetzt eben so einen Tuner, so ein externes kleines Böckschen angeboten oder, wie sagt man, rausgehauen.
Genau, das ist ein kleiner Dongle, den man quasi ans Gerät steckt. Man hat dann die Möglichkeit, Programme, Fernsehen zu empfangen, jegliche aktuellen Standards. Der Preis ist quasi ein Preis, wo man nicht lange überlegen muss, 30 Euro.
No-brainer.
Ja, ich meine, das hatten wir beim Chromecast auch gesagt. Legen wir mal 30 Euro auf den Tisch und freuen uns. Wenn das bei dem Teil auch so verläuft, na dann gute Nacht und kein Bett. Aber das Teil gibt es ja natürlich nicht in allen Ländern, wie wir heute erfahren haben. Der Martin weiß Bescheid, in welchen Ländern es erscheint im Moment.
Genau, ich habe mich da natürlich schlau gemacht, weil ich habe gerade meine Xbox-Kontakt von Microsoft angefragt hier in der Schweiz. Und da kam raus eben, der TV-Tuner ist nur für die UFIX-Länder verfügbar. Habe das Wort noch nie gehört. Mhm. Aber in Klammer steht es so schön UK, Frankreich, Spanien, Germany und Italy. Also ja, Italien. Deutsch-Englisch-Gemisch, aber ich verstehe es hoffentlich, gehe ich auch davon aus. Weitere Länder und weitere Märkte sind aktuell noch nicht angekündigt.
Okay.
Ich hoffe jetzt mal ganz stark, dass das mit der noch nicht Lancierung der Xbox in der Schweiz, das kommt ja Ende August oder Anfang September, kommt ja offiziell jetzt auch in die Schweiz. Ich hoffe, dann kommt dieser Tuner auch gleich mit, weil sonst, mag da nicht nochmals ein Jahr warten.
Ja, gut, wir werden natürlich sehen, was der Tuner an Funktionen bietet. Ich denke mal, der wird jetzt nicht großartige Multimedia-Features bieten, wie jetzt ein hochwertiger Receiver, also ein High-End-Receiver. Das liegt natürlich daran auch, was die Xbox nochmal in Software-Updates nachgeschoben bekommt in Zusammenhang mit dem TV-Tuner. Ob es zum Beispiel möglich ist, Filme aufnehmen zu können oder nicht, etc., das weiß man so nicht. Es gab Gerüchte, dass es möglich sein wird. Ich persönlich glaube da nicht dran.
Mal schauen, wäre mir so nicht allzu wichtig, weil ich da andere Dienste nutze. Aber es geht ja hier vor allem darum, dass man überhaupt eben die europäischen Fernsehsignale in die Xbox reinwürgen kann, weil das war ja bisher das Problem. Und alles andere macht ja nachher die Software, also die Xbox One selber, das Betriebssystem darauf.
Ja, das ist richtig. Und mit dem Betriebssystem steigt ja auch die Funktionsvielfalt des Gerätes letztendlich. Genau. Das Signal wird ja nur hardwaretechnisch, wie du eben schon sagtest, ins Gerät reingepumpt und die Feature-Liste steigt und fällt mit der Software.
Die Feature-Liste, du hast ja gesagt, wir sehen es dann, wenn es da ist, wie das Ganze ankommt, wie das Ganze funktioniert. Da haben wir noch so einen Kandidaten. Ich mag mich erinnern, als Apple Lightning vorgestellt hat, die einen haben gejubelt, die anderen haben geheult. Ich habe mich gefreut und habe groß überall immer wieder gesagt, ich liebe es, dass ich meinen Stecker so einstecken kann, wie ich will und wie ich lustig bin. Das können jetzt auch andere.
Das können jetzt auch das kann jetzt auch der Rest der Welt. USB 3.1 wurde heute dementsprechend zur Produktion freigegeben. Diese ganze Geschichte kann von den Herstellern umgesetzt werden und wir haben dann quasi den Stecker in mehr oder weniger in der gleichen Art und Weise, wie man jetzt so ganz platt ausgedrückt, wie ein Lightning-Stecker. Wir können ihn in allerlei Richtungen in die Geräte reinschieben und man kann nichts mehr kaputt machen. Auch die Geschwindigkeiten wurden angehoben, dementsprechend gehen da jetzt mehr Bits über die Leitung. Aber was mich so ein bisschen wundert, dass so erst die ganzen Micro-USB-Nutzer gesagt haben, ja, auch ob das jetzt nun gerade oder andersrum oder so reingeschoben wird, das ist für uns egal, man sieht es ja. Und jetzt, jetzt gibt es das natürlich auch bei der USB-Front. Ist ja schön, dass sie sich bei Apple inspirieren lassen und auch solche positiven Dinge umsetzen. Sowas trägt natürlich allgemein zur Produktverbesserung dabei, auch außerhalb der Apple-Welt sozusagen.
Genau, und jetzt könnt ihr dann endlich auch verstehen, weshalb ich das sage, weil egal wann, ob es dunkel oder hell ist, ich muss nicht zuerst fühlen und fummeln und machen, sondern einfach reinstecken. Es ist eine Riesenerleichterung und das merkt man erst dann, wenn man es mal hat und auch ausprobiert hat. Und dann versteht ihr mich vielleicht endlich, liebe
genau.
andere Nutzer.
Und jetzt sind natürlich auch die ganzen Smartphone-Nutzer außerhalb der Apple-Welt stehen jetzt halt kurz vorm Steckerwechsel und jetzt können sie selbst auf ihre eigene Plattform schimpfen, wie sie vor Jahren auf den Lightning-Wechsel geschimpft haben. Oh, ihr habt jetzt einen Steckerwechsel. Wir haben Steckerwechsel nach 10 Jahren. Welcher USB-Standard hält schon 10 Jahre und welcher USB-Stecker hält schon 10 Jahre? Also bitte.
Ne? Genau, vor allem eben, wir haben bei all unseren Geräten das Ganze so, zumindest eben aktuellen Geräten seit 2 Jahren jetzt. Und andere in der Windows- oder in der Android-Welt war es ja immer so, dass du einmal ein Mini-USB, dann ein Micro-USB hattest, dann hattest du sonst so einen proprietären, dann kam Asus noch mit so einem dicken Halb irgendwie, das ist schön, da kommt jetzt eine Einheit mit rein, da haben dann die zwar jetzt ganz viel zu jammern, weil eben Wechsel, weil neues Smartphone, neuer Stecker, wahrscheinlich, zumindest zum Beginn wahrscheinlich ist bei den großen Smartphones. Und ich denke schon, dass es da nicht so schnell über die Bühne geht, weil wir sprechen jetzt bei Apple von 2 Jahren. Mit der iPhone 6 Generation kommen wir jetzt so weit, dass die 2-Jahres-Verträge dann auch von 30 Pin auf Lightning umsteigen werden. Wir haben das Große jetzt dann durch, aber in der USB-Welt wird das Ganze wahrscheinlich einiges länger gehen, bis das Ganze durch ist.
Und ich gehe davon aus, die ganzen Hersteller im Low-Budget-Segment, wie sie alle heißen, ZTE, Vico oder auch die sehr günstige Smartphones bauen, die werden natürlich nicht sofort diesen Standard implementieren und da wird es ein bisschen dauern. Da werden natürlich erst diese Flaggschiffe mit den aktuellen Standards bestückt und dann gibt es natürlich wieder eine Fragmentierung der Anschlüsse. Also das das Problem der Fragmentierung wird sich dann auch in die Hardware fortsetzen.
Von der Software in die Hardware.
Von der Software das in die Hardware. Und das gibt dann einen Kabelsalat. Naja, Gott, viel Spaß dabei.
Hast du eines? Ja, ich habe eines. Aber nee, es ist ein altes. Ja.
Ja.
Nee, wie du sagst, das wird noch einiges geben. Und ich würde nicht mal so weit gehen und nur die Billighersteller da in das Boot werfen. Ich glaube auch, zum Beispiel jetzt, um Namen zu nennen, Samsung, um Namen zu nennen, was haben wir? HTC, wir haben all die anderen, Huawei und so weiter, die werden die Flaggschiffe mit dem neuen ausstatten. Aber ich glaube nicht, dass ziemlich schnell oder zumindest im Laufe des nächsten Jahres auch die günstigen Smartphones mit denen nachgerüstet werden. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern.
Da muss man halt sehen, wie die Produktzyklen aussehen, wann die neuen Modelle vor der Tür stehen. Aber ich gehe da mal von aus, wenn jetzt zum Beispiel HTC kurz davor steht, jetzt ein neues Desire rauszubringen und das dieser Standard ist nun mal jetzt ratifiziert worden und ist jetzt verfügbar und kann umgesetzt werden. Da gehe ich von aus, dass zumindest HTC sagen wird, okay, wir setzen konsequent auf den neuen Anschluss. Also wenn ich es jemandem zutraue, dann HTC.
Ich auch, aber ich schließe mit dir eine Wette ab, sie machen es nicht.
Nein, wir werden sehen.
Weil es wird circa ein Jahr werden, bis das wirklich so weit ist, dass es rauskommen soll und das Desire ist ja ein bisschen früher angekündigt, zumindest in der Gerüchtewelt.
Ja, okay. Aber das M9 wird bestimmt dann diesen 3.1-Anschluss haben.
Definitiv. Eben, das sind wir wieder bei den Flaggschiffen.
Wo wir auch bei ich schiebe jetzt mal ganz spontan ein Thema ein, wo wir gerade bei M9 sind. Das M9 soll ja wahrscheinlich auch dann, der Boom-Sound soll ja von Bose kommen. Ich weiß nicht, ob du das heute mitbekommen hast.
Ich habe es gelesen, also zumindest die Headline, ja.
Und der Grund dafür ist, oder einer der Gründe dafür soll sein, dass diese Lautsprechertechnik dann etwas verkleinert werden soll, weil die Größe von dem M8 nach oben und nach unten ist natürlich immens gegenüber Marktbegleitern durch diese zwei Lautsprecher, die dort verbaut sind, die natürlich auch einen optimalen Klang bieten, aber halt die Größe gegenüber jetzt eine G3 etwas größer erscheint und das G3 hat 5,5 Zoll im Gegensatz zum HTC und M8, das hat glaube ich 5,2 oder 5,0, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Und aufgrund dessen, dass sich auch viele Nutzer beschwert haben, dass es so ein großes Gerät ist, haben sie sich jetzt umgeschaut nach neuen Kooperationspartnern und Bose sieht sich da in der Lage, Boxen oder Lautsprecher im gleichen Klangverhältnis herzustellen, aber besser im Gehäuse verbaut. Das war heute so der Artikel, der dementsprechend durch meine Filterbubble gelaufen ist, weil ich ja ein bekennender HTC-Fan bin und da habe ich das Thema natürlich aufgesogen.
Aufgesogen und veränderlicht. Gut. Dürfen wir gespannt sein, wie das kommt. Vielleicht noch ganz kurz zurück zum neuen Standard USB 3.1 Typ C ist das, um ganz genau zu sein. Ein Riesenvorteil haben die, weil da ist die Masse viel, viel größer. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Kabel um einiges günstiger sein werden.
Ja, da kannst du von ausgehen. Aber ja. Du bekommst aber heute schon von Drittanbietern gute Lightning-Kabel, wirklich gute Lightning-Kabel schon für 10 Euro. Das ist kein Problem.
Ich bedanke mich vielmals für die Überleitung, Tobi. Wir gehen von Gutem zu Anderem. Du hast gemerkt, ich habe ein Thema geschoben.
Ja, wir sind gerade bei Samsung. Ja.
Es war ja heute, glaube ich, oder bin ich da falsch
gewickelt? Es war heute, ja. Du bist nicht falsch gewickelt. Ich bin ja fast von der Kloschüssel gefallen, wo ich gesehen habe, dass Samsung jetzt ein neues Galaxy vorgestellt hat. Und das war sehr stillschweigend. Ne? Also jetzt nicht stillschweigend in dem Sinne, es war nicht mit keinem großen Aufriss. Wir machen jetzt, wir hauen uns auf die Kacke. Erwartet hätte man das ja zu diesem Event, was angekündigt worden ist am 3. September, glaube ich.
Gehen da, so in der Richtung, ja.
Ja, also jedenfalls in der ersten Septemberwoche hat jedenfalls Samsung ein Event angekündigt. Und da hätte man das ja eher vermutet, dass sie dort das heute vorgestelltes Smartphone ankündigen, aber ich vermute, da werden sie das Galaxy Note 4 vorstellen.
Ich wollte auch sagen, da haben sie sich ganz reserviert für das Galaxy.
Genau, und da packen sie dann wieder alles das rein, was man nicht haben will. Aber egal, heute haben sie das Alpha vorgestellt. Und es gab ja so eine schöne Pressemitteilung, so einen schönen Satz in der Pressemitteilung.
Oh ja.
Mit einer noch nie dagewesenen Designsprache und einer noch nie dagewesenen
gänzlich neuen Designansatz.
Genau. So ja, ich kam mir vor.
Lassen wir es bei dem?
Nee, ich kam vor Lachen echt nicht. Ich kam vor Lachen echt nicht in den Mittagsschlaf. Ich habe dann dieses Bild dazu gesehen und habe gesagt, ja. Mhm. So vom Weiten sieht das Ding aus wie so ein iPhone 4S, 4S mit so einem Alurahmen, Metallrahmen rum. Ja, sagen wir mal so, sie haben sich sehr stark bei Apple inspirieren lassen aufgrund der Designsprache. Doch, doch.
Nein, doch nicht Samsung, Tobi. Mhm.
Ich habe jetzt so oft Samsung gesagt, ich muss gerade mal das Ganze runterspülen, den ganzen Dreck.
Ja. Vielleicht, um den Hörern etwas einen Schock abzunehmen. Es ist ja nicht so, dass jetzt Samsung auch Unibody-Geräte baut. Nur der Rahmen ist aus Blech. Der Rest ist noch Kunststoff. Stoff.
Aus ja. Blech, ja, es ist Blech. Ja, es ist Blech, Metall, wie man es auch nennen mag. Der Rest ist, ist Kunststoff. Und ich sage mal, es sieht gar nicht so gut, so schlecht aus. Es sieht auf den ersten Blick sehr hochwertig aus. Und ja, aber warum jetzt auf einmal doch Metall? Wurde der Druck zu groß denn der Nutzer, dass sie jetzt unbedingt auch ein hochwertiges Telefon bauen müssen und nicht knitzi-knazi Plastik? Ja, was ist der Grund? Das frage ich mich jetzt. Warum bringen sie jetzt dieses Alpha raus?
Tja, Tobi, ich glaube, wir lassen das bei dem Standpunkt. Ich mag mich noch erinnern, wo wir über das Samsung Galaxy S5 gelästert haben, über die Rückseite, die man hört sie?
Ja, ja, ja. Knitzi-Knazi Kunststoff, ja, ja.
Genau, das mit diesem, wie sagt man dem Ledereffekt oder was wollten sie da imitieren?
Ja.
Du hast dich in der Folge da tierisch ausgelassen und ich habe mich da bewusst ein bisschen zurückgehalten, dachte, ich wollte mir das in die Finger nehmen. Ich hätte auch mitreden sollen damals. Weil, ja.
Naja, die Rückseite durch diese Noppenoptik sieht natürlich aus wie so ein Pflaster vom S5. Aber
das war's, das Pflaster.
Das genau. Pflaster und es ist ein befremdliches haptisches Gefühl vom S5. Aber vom S5 wollen wir jetzt gar nicht reden. Das Alpha, was will Samsung jetzt damit? Was wollen die damit erreichen? Wollen die jetzt wirklich in alle Richtungen schießen, so nach dem Motto, naja, wenn der eine Plastik nicht kauft, dann kauft er sich auf jeden Fall dieses Metallding. Welche Käuferschicht wollen die damit ansprechen? Ich habe auch hast du dieses Werbevideo gesehen von dem Alpha?
Ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nicht gesehen, nee.
Ja, angetan. Sie versuchen da ja auch ganz elitär und auch ganz im edlen Bereich, im Modebereich, da zieht einer eine Schublade auf und hat da so verschiedene Schmuckgeschichten liegen und dann ist da so vertikal zu sehen, steht so vertikal dieses Alpha und das haben sie passend in Gold dort abgebildet und dann zieht der Juwelier dieses Alpha aus diesem Schmuckkästchen raus. Dann wie dünn das ist und wie toll das ist. Und dann ist das halt so auf so ein Event und alles so ein bisschen edel gemacht und in der Modebranche und das ist auch, man sieht auch mehr Frauen als Männer, die sich mit diesem Handy beschäftigen. Also was will uns die Firma mit diesem Video sagen? Adressiert dieses Handy eher die Frau oder eher den Mann? Das weiß ich halt nicht. Dieses Video war auch sehr suspekt, was ich da gesehen habe. Also ich konnte damit jetzt nichts anfangen. Ich weiß nicht, was Samsung uns damit sagen will. Also ich bin sehr aufgeschmissen von dem Ganzen, was da jetzt Samsung auf den Markt geschmissen hat. Also war jetzt ein ganz großes Fragezeichen. Und gerade wenn sie jetzt so ein neues Gerät rausbringen, was jetzt ja wirklich revolutionär sein soll, laut der Pressemitteilung, dass sie dann auch nur so eine stillschweigende Präsentation machen, hätte ich doch auf die Kacke gehauen. Das kann doch Samsung so gut.
Das können sie eigentlich, aber ich denke, sie haben ein bisschen gespart und das Geld nehmen sie dann raus, wenn sie mit dem Note 4 dann kommen, denke ich doch eher.
Was ja auch,
da sind sie ja noch
teilweise mit Metall versehen sein soll, ne?
Ja, weil da sind sie ja noch im Segment, wo jetzt besagter Konkurrent noch nicht ist. Von dem her.
Ja gut, in den Note-Modellen zeigt Samsung ja immer so, was alles möglich ist oder was sie alles können. Da packen sie ja allen möglichen Kram rein. was letztendlich von der Hardware sehr interessant ist, aber von der Software reine Bloatware ist.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das Video werden wir verlinken bei uns in den Shownotes auf www.geektalk.ch. Wir sind auch sehr gespannt, was unsere Hörer dazu meinen. Sei das jetzt aus dem Live-Chat oder auch über die ganzen anderen Kanäle unten im Kommentar, über Twitter und so weiter. Lass es uns wissen. Und ich bin gespannt, ob das das gleiche Feeling sein wird, wie wo ich das S5 mir in die Finger habe drücken lassen. Mal schauen, wie das dann sein wird.
Ja, du nimmst doch alles in die Finger. Also was ich nicht mehr in den Mund nehmen will, das nimmst du sogar in die Hand. Das ist schlimm.
Ich gehe da ganz nach meinem Motto, wenn ich über was läster, will ich es auch in den Finger gehabt haben.
Ja, gut, bei dem Alpha hatten wir ja beide noch nicht die Möglichkeit, logischerweise. Aber ich werde es mir wahrscheinlich auch anschauen.
Gut, dann gehen wir doch von einem Thema zum nächsten über. Heißt, wir haben noch ein Thema an Google, habe ich in die Runde geschmissen, bin ich vor kurzem wieder mal drüber gestolpert. Das ist die Account History Seite von Google, also google.com/setting/account history. Link natürlich auch bei uns in den Shownotes. Wenn ihr bei euch im Browser eurer Wahl eingeloggt seid bei Google und da mal drauf geht, habt ihr zum einen die Suchbegriffe in Historie, also alles, was ihr bisher gesucht habt. Ihr habt die Suchbegriffe, was ihr bei YouTube eingegeben habt. Ihr findet da die ganzen Einstellungen für Google Plus und das ganze Zeugs. Und ihr seht auch eine Historie, was für YouTube-Videos ihr euch schon angeschaut habt. Und ein Punkt, der hat mich nachdenklich gestimmt. Kann man dem so sagen,
Tobi? Ja, das kann man so sagen, ja.
Ja. Von Ihnen besuchte Orte heißt das Ganze. Und ja, da mal draufklicken, liebe Nutzer, Hörer, besser gesagt, vom Geek Talk Podcast. Da seht ihr, wo euer Smartphone so war und welche Zeit, Uhrzeit und so weiter, so ziemlich detailliert. Ist zum einen extrem genial. Ich liebe ja solche Dinge, auch wie die History. Ich habe überhaupt nichts dagegen, weil ich nutze das auch teilweise, um das Ganze wieder zu suchen, was ich mal gesucht habe und vergessen habe. Aber da kommt auch der Gedanke auf, wenn Google das alles speichert, ja, und Google verkauft ja gerne. Ich weiß nicht weiter, Tobi.
Ja, das ist sehr bizarr, was man da so sieht. Aber das ist ja auch grundsätzlich nichts Neues. Das wissen wir ja schon lange. Bloß wenn man das natürlich so visuell nochmal vor sich sieht und nochmal wirklich alles kumuliert an einem Ort sieht, dann läuft es einem schon so ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Und da gibt es ja sogar die Funktion, dass man die ganzen Spracheingaben, die man getätigt hat, dass die sogar aufgezeichnet werden und nochmal als Sprachdatei abzurufen sind. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es über das Interface war oder über ein anderes, aber ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand das auf YouTube gezeigt hat, wo er ganz eindeutig die ganzen Sprachaufnahmen historisch abrufen kann. Man kann dieses Feature deaktivieren, aber von Haus aus ist alles dementsprechend aktiviert und alles so eingestellt, dass die Daten gesammelt werden. Und wer sich.
Ist ja auch nichts Verwerfliches dazu sagen, ist ja bei. Sicherlich bei Apple auch so und so weiter. Aber einfach rein in diesen Einstellungen sieht man ziemlich viel. Und das eben, man weiß es, wie du sagst. Und es ist ja nicht nur Google, das machen andere auch. Und wenn es der Provider oder der Apple oder Windows Phone nicht ist, dann macht sicherlich der Telefonanbieter ja auch, der trackt dich ja auch und so weiter. Ist einfach wieder mal so, schaut mal rein und überlegt mal, ob ihr das wirklich alles gespeichert habt.
Genau. Das Problem, was ich bei Android-Produkten sehe, ist, dass diese Einstellungsmöglichkeiten, die ganzen Datenschutzeinstellungen nicht so schön und gut zu erreichen sind wie bei iOS-Geräten. Da muss man sich schon sehr intensiv mit beschäftigen und sehr intensiv durch die Einstellungen durchgehen, um alle diese wirklichen Tracking-Funktionen sauber deaktivieren zu können. Bei iOS ist das nach meiner Meinung etwas strukturierter angelegt und auch etwas offensichtlicher. Da gibt es die Einstellung Datenschutzbestimmungen. Da kann man alles ein- und ausschalten. Alles schön an einem Ort. Und bei vielen Android-Systemen ist es ein bisschen komplizierter.
Muss man aber auch wieder dazu sagen, das nackte Android ist da auch wieder
etwas
übersichtlicher,
ja, okay.
Da machen andere schon ein bisschen. Und ganz fairerweise muss man auch sagen, bei Apple gibt es auch so zwei, drei Einstellungen, die man ganz richtig lesen muss. damit es richtig rum ist. Weil wenn du drückst, ist eigentlich genau umgekehrt. Also ja. Du willst eigentlich deaktivieren, aber aktivierst es dann.
Das ist wie im richtigen Leben. Man sollte generell immer ganz genau lesen, was man unterschreibt oder was man ein- oder ausschaltet. Das ist leider so. Oder genau. Wie man es nimmt.
Ja. Ein ganz einfacher Trick übrigens bei eben dieser genannten Seite. Schaut unsere Shownotes, da ist der Link drin. Da gibt es zu jedem dieser vorgenannten, also Suchbegriffe YouTube, Suchbegriffe und die History von YouTube und eben die besuchten Orte, gibt es überall bei allen vier Punkten einen Knopf mit Pausieren. Ja, ist ja lustig und so, aber man weiß ja, die schneiden auch sonst weiter für sich selber. Natürlich nicht für dich, aber für sich selber, wenn du nicht das willst. Mhm. Und da einfach wieder mal so einen kleinen Anstoß. Leute, macht euch Gedanken, was ihr so treibt im Netz.
Ja, das ist. Ich habe mir das angeschaut, da lief es mir wirklich eiskalt den Rücken runter, obwohl man es ja weiß, aber man verdrängt es natürlich schnell. Wenn man so im täglichen Umgang mit den ganzen Zeugs ist, dann schiebt man das irgendwie immer nach hinten.
Ja, ich selber bin ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sage ich, wow, geil, sieht cool aus und genial, alles. Stimmt, da war ich ja. Mist, schon wieder vergessen. Wirklich cool, aber eben, dann wieder der Gedanke, hallo. Aber ja, nächstes Thema. Apple ist vielschichtig oder eben doch zu wenig vielschichtig. Wie hat MacLife so schön getitelt, Apple ein Club weißer Männer?
Tja, was soll man dazu sagen? Entweder ist es Zufall oder ich unterstelle dem keine Absicht, dass das von Apple beabsichtigt ist, um Gottes Willen. Das glaube ich nicht. Das ist halt reiner Zufall. Was will man dazu sagen? Nur weil jetzt die ausgewertet haben, was für Leute bei Apple arbeiten, ob das jetzt Farbige sind, ob das jetzt Frauen sind, ob das jetzt Chinesen sind, Spanier sind oder was auch immer. Das ist reiner Zufall. Ich denke, kein Unternehmen, oder nicht kein würde ich jetzt nicht sagen, aber wenige Unternehmen, gerade im IT-Bereich, stellen nach Hautfarbe ein. Das würde ich jetzt mal Apple nicht unterstellen.
Da kommen wir gleich zu. Die Zahlen, wie du genannt hast, das ist ein bisschen aktuell so, ja, guter Ton. Facebook hat es gemacht, Twitter hat es gemacht, eBay hat es gemacht. Heißt, die haben Zahlen rausgegeben, wie viele Prozent Männer der Mitarbeiter sind, wie viele Frauen, wie viele Prozent im Management Männer und Frauen sind und eben wie viele unterschiedliche ethischen Hintergründe und so weiter haben. Und da hat jetzt Apple eben auch gleichgezogen und so grob gesagt kann man sagen, über den ganzen Konzern ist es 70-30, 70 natürlich Männer, 30 Frauen und da Tim Cook hat anscheinend gesagt, dass er das ihn ein bisschen nachdenklich gemacht hat, dass es eben so ist. Zusätzlich noch, dass eben relativ viele Weiße da sind und weniger asiatische oder eben lateinamerikanische und so weiter. Da sind recht kleine Prozentzahlen mit drin. Voran dann, wenn umso höher natürlich, dass es geht im Management.
Ja, aber ich glaube wirklich, das ist reiner Zufall. Die stellen nach Qualifikation ein und nicht nach anderen Kriterien. Also das sagen wir es mal so, offiziell ist es so und da gehe ich auch von aus, dass es so ist.
Ja, ist natürlich, kennt man von Amerika, wie kann man verklagt werden, wenn man da nicht irgendwie, weiß ich, solche, wie sagt man, so ein Gleichgewicht ein bisschen herstellt, also wenn es offensichtlich ist und da gibt es dann schon so die Quoteneinstellungen, die sie dann machen müssen oder dürfen. Aber ich finde es auch ein bisschen gefährlich, weil das ist ja ein Wandel. Früher gab es die reinen Männerberufe, es gab die reinen Frauenberufe. Heutzutage vermischt sich das ja immer mehr, auch in der Technikwelt. Und da gibt es halt noch nicht so viele Frauen, die da auch reinkommen. Und vor allem so viele Frauen, die da nachher auch Karriere weitermachen möchten. Vielleicht schon mal Studentenjob da bei Apple reinarbeiten, aber nicht unbedingt die Absicht haben, keine Kinder zu bekommen oder weiß ich was. Also ja, auf gewisse Dinge, Familie und so weiter verzichten zu müssen. Was ja nicht immer sein muss, aber ja, halt verspätet dann erst kommt und solche Geschichten. Mhm. Und das ist einfach, ja, aktuell einfach so, gehört zum guten Ton ein bisschen immer mehr halt auch die Frauen zu fördern, was ich auch gut finde.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und da eben hat sich Apple jetzt auch eingereiht in die Firmen aus Silicon Valley, das Ganze ein bisschen aufgeschlüsselt haben, transparent aufgeschlüsselt haben. Mhm. Die ganzen Zahlen und so weiter haben wir natürlich verlinkt bei uns in den Themen.
Ja.
Und ich sehe gerade, wir sind über eine Stunde und haben noch ein Thema. Ich glaube, das geht noch, oder, Tobi?
Das können wir noch einbauen, ja.
genau, ist ein kurzes, nee, muss nicht sein, kann kurz sein, aber Microsoft hat überrascht an der Gamescom. Aktuell läuft die ja gerade in
Köln, genau.
Köln, genau. Und da haben sie die Katze aus dem Sack gelassen. Heißt, zum einen haben sie einige an neuen Spiele angekündigt. Call of Duty war, glaube ich, eines. Das war, glaube ich, das, was ich kurz gesehen habe im Stream drin. Ich bin nicht so der Baller-Game-Fan, aber grafisch war ja das wirklich ganz, ganz geil, was man da gesehen hat. Und sie haben eine Exklusivität angekündigt, Tobi.
Ja, ich konnte es gar nicht glauben. Du hast mir das kurz vor der Sendung gesagt. Und,
du meintest ja, du würdest dir das Neue bestellen.
Ja, und das, da bin ich jetzt natürlich jetzt
auch
ein bisschen
kaufen.
Am Überlegen. Also ich bin ja nun Tomb Raider-Fan und Lara Croft-Fan. Und ich habe also so seit dem ersten Teil noch damals auf PC eigentlich nur wegen dem Sammeln quasi alle Teile durchgehend am Start. Aber jetzt soll ja dieses Tomb Raider exklusiv für die Xbox kommen.
Und wenn, Rise of Tomb Raider.
Ja, genau. Und wenn das wirklich stimmt, dass es das nur für die Xbox geben wird, dann werde ich wahrscheinlich diesen Teil aussetzen, weil ich werde mir nicht extra eine Xbox wegen einem Spiel kaufen. Das habe ich schon mal mit einer PS3 gemacht, wegen einem Autorennspiel, was es dementsprechend nur für die Xbox gibt. Und diesen Exklusivtitel-Scheiß, den mache ich nicht mit. Das ist für mich dann Zwang, mir auch die Hardware dazu zu kaufen, wenn man halt super geil auf die Software ist. Und nee, das mache ich nicht mit.
Nö. Es kommt ja auch die neue Halo, also es lohnt sich.
Ja, Halo ist ja auch schon immer ein Microsoft-Exklusiv.
Ich meine, es lohnt sich eine Xbox One, ist ja nicht nur das.
Ja, aber Halo interessiert mich ja auch nicht.
Ne? Auch nicht?
Ja, und ich meine, eine Xbox, cool. Ja, nee, komm. Ich habe ja noch eine alte PS3 stehen. Und da spiele ich noch Gran Turismo drauf und, und spiele meine Blu-rays ab und ich bin zufrieden, ja. Und ich werde mir auch keine PS4 so schnell zulegen.
Ja. Für alle unter euch, liebe Hörer, die jetzt gerade den Geldbeutel hervorgekrallt haben und nachschauen, ob sie irgendwie die 80, 90 Euro bereit haben, ihr dürft noch ein bisschen sparen. Herbst 2015 wird soweit sein, exklusiv für die Xbox One. Also es wird exklusiv sein, Tobi.
Na gut, dann vielleicht sind bis dahin ja die Xbox-Preise doch ein bisschen gesunken. Ne? Herbst 2015, das ist natürlich noch ein bisschen hin.
Das werden sie. Sie haben einiges an Bundle, also sprich zu den einzelnen neuen Spielen, die sie vorgestellt haben. Da gibt es Bundles mit 4,99. Ein Bundle habe ich gesehen, ich weiß es nicht mehr gerade auswendig, mit welchem Spiel, für 399 Euro. Also Preis ist schon ein bisschen gesunken und wird sicherlich bis zum nächsten Jahr auch noch ein bisschen sinken.
Naja, okay. Vielleicht, wenn ich bei Karstadt mit der Rolltreppe fahre, kriege ich es hinterhergeworfen. Muss ich mal gucken.
Das Problem wird sein, du wirst dir dann die Lara Croft-Version kaufen wollen.
Ja.
Und ich denke, die wird dann nicht 3,99 sein.
Siehste, da haben wir wieder unsere drei Probleme.
Dafür hast du dann einen Controller mit den Buttons.
Ja.
Mit, ja.
Ja.
Frau Croft.
Auch nicht schlecht.
Doch, werden wir schauen.
Ja, okay, ich wollte gerade was sagen bezüglich Buttons und Lara Croft, aber den Satz...
Ich habe mich eben ins Zeugs geredet.
Den Satz behalte ich doch lieber für mich.
Gut. Nee, ich glaube, wir haben unsere Themen durch. Und ja, oder ist bei dir noch irgendwas?
Nein, ehe ich jetzt hier explicitmäßig noch groß vom Leder reiße, sollten wir doch lieber den Podcast oder zumindest die Podcast-Folge abschließen.
Übrigens im Chat kam gerade noch beim Unknown Artist, wahrscheinlich den Namen nicht geändert im Chat, bei ihm, er arbeitet im Hardware-Support, ist der Frauenanteil fast gleich null. Ist noch viel zu tun.
Naja, Hardware-Support ist natürlich auch ein trockenes Thema, mein Gott.
Ja, doch, schon eher.
Mein Beileid.
Da gehen halt die Frauen dann lieber zu Apple und Facebook und Twitter und so, wahrscheinlich.
Ja, so, oder nach Yahoo. Marissa Mayer ist das beste Beispiel, ne?
Genau, genau. Doch, dann würde ich sagen, bedanken wir uns wieder mal bei unseren Hörern fürs fleißige Reinhören. Zum einen sei das live gewesen über die diversen Streaming-Portale, sei das im Nachproduktionszyklus-Dings, wie sagt man dem, Tobi?
Zyklus? Da sind wir bei Frauen auch nicht schlecht.
Siehst du, wir halten die Frauenquote auch hoch.
Nein, Quatsch.
Das erinnert mich gerade dran. Ich suche ja, oder wir suchen ja immer noch nach unserer berühmt-berüchtigten europäischen, österreichischen Podcasterin.
Podcaster-Single-Börse, auch nicht schlecht. Okay, ja, das stimmt.
Nee, nichts verkuppeln. Als Mitpodcasterin suchen wir die ja. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, liebe Österreicherin, und gerne podcasten möchtest, darf natürlich auch eine Schweizerin oder eine Deutsche sein, aber.
Ja, ich kenne überhaupt nur einen österreichischen Podcast, generell ob jetzt Frau oder Mann. Also Touch Talk ist der einzige österreichische Podcast, der mir jetzt spontan einfällt. Wahrscheinlich auch der einzige ist, den ich aus Österreich höre. Wahrscheinlich fällt er mir deswegen auch nur ein. Nicht, dass ich jetzt wieder Schläge bekomme. Da gibt es ja zig Trillionen andere Podcasts, aber mir fällt da nur einer ein im Moment.
Da gibt es sie auch. Ich höre sie sogar, aber ich müsste den Catcher aufmachen, aber ich bin im Flugmodus.
Genau.
Später. Doch, dann würde ich doch sagen, liebe Hörer, besten Dank. Je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Und danke, Tobi.
Ja, natürlich. Bitte, bitte, immer wieder gerne.
Hört mehr Geek Talk.